Es kam das letzte Mal eine Frage nach der Herkunft des Dammit-Textes, der hier unter Reaktionen auf Tarski zu finden ist. Dieser Ausschnitt hier aus Praktizierte Wahrheit, Michael Dammit. Sie haben das Zitat jetzt unter der Literatur hier. Das ist dieses hier, Wahrheit, 5 philosophische Aufsätze. 82 in Deutsch erschienen, Reklam 78/40. Der Artikel selber ist, denke ich, aus den 50er Jahren. Das ist ein ziemlich alter, schon klassischer Artikel, der, das ist auch einer der Gründe, warum ich es ein bisschen verschlampt habe, um es so zu sagen, allerdings alles andere als empfehlenswert zur Einführung in diesen Bereich ist. Also ganz im Gegenteil, ich würde eher abraten davon, nur unter besonderen Umständen sollten Sie den lesen oder Sie sollten nur Teile davon lesen oder wenn Sie es lesen, sollten Sie nicht überrascht sein, wenn Sie an vielen Stellen sich wundern, Bahnhof verstehen oder nicht wissen, in welche Richtung es geht. Michael Dammit ist, wie Sie aus diesen Bemerkungen vielleicht erschließen können, nicht mein Lieblingsautor zu diesen Themen. Er ist ein unglaublich sozusagen aktiver und auch an vielen Stellen einflussreicher und interessanter Autor, der allerdings die Neigung hat, unglaublich breit zu schreiben, sich immer wieder mal zu wiederholen und nicht an allen Stellen so klar zu formulieren, wie man sich das wünschen würde und wie es andere Leute in dem Bereich, also zum Beispiel Strawson, Kollege in Oxford, von ihm tun. Man könnte sagen, die also wirklich paradigmatische Gegenüberstellung von zwei Autoren zum Thema Wahrheit ist Dammit und Davidson. Wir werden auf Davidson im Laufe der Zeit in dieser Vorlesung noch zu sprechen kommen. Davidson ist nun wirklich genau das Gegenteil. Der schreibt wiederum so knapp, klar und konzise, dass man sich ein bisschen mehr Fett unter Anführungszeichen, also ein bisschen mehr freundliche Verbindungsworte vielleicht manchmal wünschen würde, während Dammit jemand ist, dessen Texte mehr das Rühren in einer Suppe sind, die eine durchaus nährhafte Suppe ist, aber das Herumrühren doch manchmal den Zweck nicht ganz erkennen lässt. Was ich Ihnen hier allerdings herausgeschnitten habe, ist eine Sequenz, die man sehr gut verstehen kann, mit der Dammit auch sehr erfolgreich war und die, das muss man noch dazu sagen, wirklich eine systematische Bedeutung im Zusammenhang mit Wahrheit hat, die das ziemlich einzigartig erscheinen lässt, was Dammit in der Geschichte der analytischen Philosophiediskussion über Wahrheit hier gemacht hat. Anders, und ich werde also heute mit Dammit beginnen. Ich habe, denke ich, wenn ich mich recht erinnere, die ganzen Implikationen dieses Putnam-Zitates, mit dem ich das letzte Mal geschlossen habe, noch nicht ausgeschöpft, also insbesondere die Linie von Tarski, Quine zu Rorty, die Putnam hier zieht, ist noch nicht in der vollen Stärke erkennbar in meiner Darstellung. Ich verzichte aber da mal darauf. Ich weise Sie darauf hin, dass es hier den Ansatzpunkt dazu gibt und mache jetzt strategisch einen Sprung, kann man sagen. Also es gibt jetzt eine Veränderung der Großwetterlage in dieser Veranstaltung selber. Ich werde aus der Tarski Ecke jetzt weggehen und die Betrachtungsweise ändern. Und das Ziel dieser Änderung wird sein, ausgehend von Michael Dammert unter einer Benutzung eines kleinen Seitenblicks auf Wittgenstein zurückzublenden auf die mehr traditionelle philosophische Wahrheitsdiskussion, die ich beginnen werde, Ihnen ein bisschen zu explizieren bei Hegel, die dann weiter diskutiert wird, Hegel, Nietzsche, Heidegger. Und erinnern sich, das hatte ich am Anfang gesagt, Ernst Tugendhat, der eine Arbeit geschrieben hat über den Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, ist jemand, der dann auch als einer der ersten im europäischen Kontext Tarski und seine Wahrheitstheorie rezipiert hat für die Continental Philosophy und europäische Philosophie. Und an dieser Stelle werden wir uns dann wieder mit Tarski treffen. Und an der Stelle wird es dann sozusagen vereint weitergehen. Dann werde ich zu diskutieren haben, wie sich die europäische Wahrheitstradition in der Richtung, die ich heute auf Reise verträgt und vereinigt mit der aus der analytischen Philosophie und aus der Tarski-Initiative her resultierende Wahrheitslehre. Was ist das Herausragende, das Interessante an diesem Beitrag, den Michael Dammert in den 50er Jahren vorgelegt hat? Sie sehen es schon im ersten Satz, den ich Ihnen hier zitiert habe. Die These, dass es kein Wahrheitskriterium geben kann, ist mittlerweile ein Gemeinplatz. Das bringt uns in einen neuen und anderen Bereich des Überlegens im Vergleich zu dem, was ich Ihnen bisher vorgelegt habe. Und die Bedeutung dieser Stellungnahme lässt sich vielleicht ein bisschen plastischer darstellen, wenn man an das Thema anknüpft oder an das Bild anknüpft, das ich vor 14 Tagen mal so kurz entwickelt habe von der Ordensverleihung. Das war auf Ihre Frage nach der Wahrheit und ich habe mich ein bisschen zurückgezogen und habe statt von der Wahrheit von der Ordensverleihung geredet, werde das aber jetzt auf die Wahrheit umsetzen, was ich über Ordensverleihung gesagt habe. Und bevor ich das jetzt auf die Wahrheit umsetze, bringe ich es noch einmal im Anschluss an das Thema der Ordensverleihung, und da schaut es ungefähr so aus. Sie könnten sich, wenn Sie sich das jetzt alles zu Gemüte geführt haben, was ich Ihnen gesagt habe, könnten Sie sagen, über Wahrheit war in all dem, was ich hier gesagt habe, eigentlich überhaupt nicht die Rede. Ich habe davon gesprochen, das war meine Antwort darauf, ich habe mehr oder weniger gesprochen über die Bedingungen, unter denen Orden verliehen werden. Ich habe eigentlich etwas darüber gesagt, wie eine Gesellschaft aufgebaut sein muss, damit es einen Sinn macht, zu sagen, ich verleihe Orden. Also zum Beispiel, wenn es kein Ministerium gibt, wenn es keinen Staatspräsidenten gibt, wenn es keine Armee gibt, wenn es keine Verdienste für das Gemeinwohl gibt, dann kann ich mir zwar einen Orden aufheften, das wird aber keinen Inhalt haben. Gesetzt den Fall, ich lebe als Einsiedler in der Sahara, kann ich mir in Paris am Flohmarkt einen Orden kaufen, kann den anhängen und kann sagen, okay, ich bin ein Ordensträger. Das hat aber keinen wirklichen Überzeugungssinn. Die ganze Institution fehlt dazu. Und was ist der Unterschied? Was braucht man dazu, damit man sagen kann, dieser Orden ist ein Orden, der mir verliehen worden ist? Man braucht eben die genannte Rahmenbedingung von staatlicher Struktur. Das muss, hatte ich kurz dann gesagt, der Bundespräsident unterschrieben haben, die richtigen Leute vorgeschlagen haben, etc. etc. Die Frage, also was ich gesagt habe, worauf ich hingewiesen habe, ist, man braucht diese Infrastruktur. Es ist nicht das Zeichen des, es ist nicht das Zeichen einer ordensartigen Anhängemedaille, die den Orden ausmacht, sondern nur im Zusammenhang mit dem Ganzen drumherum. Und nun könnte man fragen, okay, du hast mich darauf hingewiesen, dass man das alles braucht, aber bitte, eigentlich habe ich wissen wollen, wann kriegt man den Orden? Unter welchen Bedingungen kriegt man den Orden? Wann habe ich ein Recht auf diesen Orden? Die Frage, wie kriege ich einen Orden, ist nicht aufs erste Mal die Frage, hat es der Bundespräsident auch richtig unterschrieben, sondern die Frage ist, was muss ich tun, um einen Orden zu kriegen? Wann bin ich würdig? Wann habe ich die Dinge geleistet, für die ich einen Orden verdiene? Nicht? Das ist eigentlich etwas, was man wissen wollte, was man gerne wissen möchte. Das ist nicht dadurch abgedeckt, also nicht, diese Frage wird einfach nicht dadurch beantwortet, dass ich das Thema wechsle und sage, naja, also wann du würdig bist, einen Orden zu kriegen, darüber kann ich jetzt nichts sagen, aber ich kann dir sagen, der Bundespräsident muss es unterschrieben haben. Ja? An der Stelle wähle ich das Beispiel so, um es besonders plastisch zu machen, in einem nochmal ausgelagerten Bereich, denn... Und das ist sozusagen der Wechsel der Wetterlage, den ich angekündigt habe. Wenn Sie kritisch dem gegenüberstehen, was ich Ihnen hier vortrage, dann könnten Sie mir jetzt vorwerfen, dass ich im Zusammenhang mit Wahrheit eigentlich genau das gemacht habe immer bisher und dass das tatsächlich auch eine entscheidende Schwäche des Ansatzes bei Tarski ist. Nämlich, ich habe Ihnen immer nur gesagt, wie müssen Sie die Sprachebenen voneinander unterscheiden, damit Sie für einen Zeichenausdruck legitimerweise die Marke wahr sozusagen produzieren können. Und mein Reden von der Metasprache hat eine gewisse Analogie zum Reden über den Bundespräsidenten im Fall des Ordens. Ich habe immer gesagt, wahr ist eine Qualifikation, die ein bestimmter Zeichenausdruck von der Metasprache her aufgeprägt kriegt für eine Objektsprache. Nicht? Das ist das, was ich Ihnen gesagt habe. Sie müssen den Instanzenweg berücksichtigen in einer Weise. Nicht? Das war meine Anweisung. Und da an dieser Stelle erhält jetzt die Frage von Ihnen das letzte Mal eine entsprechende Wichtigkeit, nämlich, naja, und unter welchen Umständen unterschreibt denn der Bundespräsident, wann, ich weiß jetzt, ich muss die Metasprache beherrschen und ich muss in der Metasprache eine bestimmte Aussage treffen können, nämlich die Aussage, die Übersetzung von dem Ding ist. Aber wann kann ich denn die in der Metasprache treffen? Das hast du mir noch nicht gesagt. Du hast mir, anders gesagt, noch nicht gesagt, unter welchen Bedingungen in der Sprache, die ich brauche, um Wahrheit zuzuschreiben, diese Zuschreibung auch tatsächlich stattfinden soll. Haben wir an ein, zwei Stellen schon diskutiert, dass es nämlich eine mögliche Deutung von Tarski gibt, die traditionelle adäquationstheoretische Deutung ist und die auf diese Frage antwortet, ja, ich kann dir schon sagen, wann du in der Metasprache diese Qualifikation verleihen darfst, nämlich dann, wenn es so ist, wie der Satz in der Metasprache sagt. Und dieses so ist heißt also, wenn diese Umstände bestehen, wenn die Sachverhalte bestehen, von denen der Satz spricht. Und Tarski hat eine Phase gehabt und hat Hinweise gehabt, wo er gesagt hat, das ist nun tatsächlich die Bedingung dafür in der Metasprache das zu machen. Und das ist nun eine metaphysische Theorie über die Bedingungen, in denen man in der Metasprache gehorcht werden muss, damit man diese Aussage macht. Das ist aber nach meiner Auffassung und auch nach Tarskys, nach einem Teil von Tarskys Auffassungen nicht der wirkliche Punkt, der beim Tarski zu beachten ist. Also der Tarski ist nicht deswegen interessant, weil er eine Art, weil er sozusagen eine Version der Adäquationstheorie, der metaphysischen Adäquationstheorie angeführt hat als die Bedingungen der Metasprache, sondern er ist interessant wegen dieser Sprachschichtung, von der wir gesprochen haben. Und das kommt gut dadurch heraus, dass man sagt, der Tarski ist in Wirklichkeit ein Agnostiker angesichts der Frage, wie nun Wahrheit wirklich zustande kommt, unter welchen Umständen man in der Metasprache diese Behauptungen tatsächlich treffen kann. Das ist nun der Punkt, an dem Wahrheitskriterien eine Rolle spielen, denn der Ausdruck Wahrheitskriterium ist nun genau ein Beitrag zu der Frage, unter welchen Umständen kann ich denn in der von mir praktizierten Sprache diese Marke Wahrheit vergeben, nämlich nach bestimmten Kriterien. So wie beim Orden, naja, wenn der sozusagen drei schreiende Kinder aus dem See gezogen hat und ihnen das Leben gerettet hat, dann kann man sagen, die Kriterien zur Ordensvergabe sind erfüllt. Wenn man gut, Sie können sich das leicht selber ausmalen, welche anderen Kriterien man da hat. Und so ähnlich kann man und hat man natürlich auch für den Umgang mit der Verleihung der Qualitätsetikette Wahr Kriterien eingeführt. Das berühmt-berüchtigste Kriterium ist das empiristische Überprüfungskriterium, das Verifikationskriterium. Das kam aus dem Ansatz des Wiener Kreises, der antimetaphysischen, wissenschaftsbasierten Neugestaltung von Philosophie, wo man gesagt hat, Sätze können nur das Prädikat wahr kriegen, wenn sie, wenn das, was sie sagen, der sinnlichen Bestätigung zuzuführen ist. Das empiristische Sinnkriterium besagt, ein Satz hat nur einen Sinn, wenn er belegbar ist durch Sinnesempfindungen. Das war gedacht gegen Sätze wie zum Beispiel das Nichts nichtet. Es ist ein extremer Satz, sagen wir mal auch so ein Satz wie die Freiheit wird uns Gerechtigkeit wird uns befreien oder das Schöne ist das Gute. Das sind jetzt Karikaturen zugegebenerweise. Also es gibt eine große Art von Anzahl von Sätzen, die in unserer Sprache vorkommen, die anders funktionieren, würde man heute sagen, als so, dass sie der sinnlichen Bestätigung unterlegt werden können. Und der Hardcore-logische Empirismus des Wiener Kreises, der dann auch sehr gescholten worden ist, dafür hat die Auffassung vertreten, Sätze verdienen dieses Prädikat nur unter diesen Umständen. Das hat sofort zu der Gegenthese oder der Gegenfrage geführt. Naja, und hast du jetzt gerade einen Satz ausgesprochen, nämlich den Satz des empiristischen Sinnkriteriums, und ist dieser Satz selber sinnlich bestätigt? Kann man nicht wirklich vorstellen, wie man durch Sinneseindrücke diesen Satz bestätigen soll oder nicht. Das war also eine Schwierigkeit, in die sich der Empirismus sofort verwickelt hat. Wir brauchen an der Stelle die Geschichte nicht wirklich weiter verfolgen, wie es Schritt für Schritt gegangen ist. Das Interessante ist, dass damit in den 50er Jahren schon sagen kann, dass es kein Wahrheitskriterium geben kann, ist ein Gemeinplatz, und damit meint er ein einziges Kriterium, das für alle Sätze sagt und wo muss man nachschauen, damit dieser Satz wahr genannt werden kann. Dazu sind die Sätze zu unterschiedlich. Wir verwenden Behauptungen auf ganz verschiedene Art und Weise. Also um das Simpelste zu sagen, wo man noch gar nicht in Ethik, Ästhetik oder sowas reingeht, was auch immer schon die Schwierigkeit natürlich war, mathematische Sätze, die wir als wahre Sätze bezeichnen, unterliegen nicht der sinnlichen Bestätigung. Und wenn wir Interesse daran haben, einen Gebrauch von wahr festzuhalten, der für eine größere Anzahl von Fällen und von Zusammenhängen gilt, dann können wir nicht sagen, es gibt ein Wahrheitskriterium. Wir können allenfalls sagen, es gibt mehrere Wahrheitskriterien. Das ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, Orden kriegt man für große Spenden an die Republik, heldenhafte Tätigkeiten im Krieg, verdienstvolle Tätigkeit in der Zivilverwaltung. Okay, was ist das Kriterium für Orden, für Ordensverleihung? Es gibt nicht das Kriterium für Ordensverleihung. Offensichtlich kommen da mehrere Sachen hinein, die eine Rolle spielen. Das Kriterium gibt es nicht und an der Stelle geht es jetzt weiter und der nächste Satz ist etwas, was eine Perspektive aufreißt, die ich Ihnen bisher völlig vorenthalten habe und die jetzt auch zum Anlass werden kann, sich zu überlegen, was hat man denn vor dem...
Die mathematischen Sätze werden nicht empiristisch geprüft? Oder?
Nein.
2 und 2 ist 4 und das ist...
Also das ist natürlich eine eigene Diskussion, das geht dann in die sozusagen Wissenschaftstheorie der Mathematik rein. Und es ist nicht so, dass es da nicht Gegenstimmen gegeben hätte. Ich würde aber doch sagen, der große Mainstream ist der, dass man sagt, insofern 2 plus 2 ist 4 eine mathematische Wahrheit ist, ist es nicht eine Wahrheit, die widerlegt werden kann durch sinnliche Erfahrung. Das heißt, es gibt zwei Sichtweisen auf einen solchen Satz. Die eine Sichtweise ist die, dass man sagt, das ist eigentlich eine Abstraktion aus unserer Erfahrung. Nimm Äpfel, nimm Birnen, nimm Bücher, nimm Sesseln und immer wenn du mit denen bestimmte Manipulationen machst, kommt heraus, dass wenn du 2 von denen nimmst, dass es dann eine Menge wird und diese Menge hat 4 Elemente. Die Mathematik versteht sich nicht als eine Wissenschaft, die von solchen Experimenten berichtet, sondern sie versteht sich als eine Wissenschaft, die nach bestimmten Prinzipien Sätze, die deduzierbar sind, aufstellt und die diese Ergebnisse der Deduktionen sind wahr, weil sie nach vorgegebenen Regeln erstellt worden sind, genauso wie in der Logik. Das ist sozusagen Standardlehre, wenn auch selbst diskutierbar. Ich verweise an dieser Stelle zurück auf die Frege- und Logizismus-Debatte. Ich habe am Anfang der Vorlesung im vergangenen Jahr habe ich längere Zeit diskutiert, was der Frege meint, wenn er sagt, Wahrheit ist nicht eine Frage der Psychologie, sondern der Logik. Damit meint er genau sowas wie, es gibt eine Wissenschaft vom Wahren und diese Wissenschaft vom Wahren hängt nicht damit zusammen, dass unsere zum Beispiel Nervenbahnen so oder so geschaltet sind. Und in einem solchen Sinn ist die Wissenschaft vom Wahren beim Frege und auch die Mathematik etwas, was nicht an der sinnlichen Bestätigung hängt.
Ja, kann man im Prinzip sagen, dass mathematische und logische Sätze im Prinzip Tautologien sind, weil sie von Annahmen ausgehen und eigentlich nichts schließen können als Conclusio, was in der Annahme nicht dabei ist.
Das ist eine Antwort, die sich da nahelegt. Ich habe kurz überlegt, ob ich das mit jetzt hinein diskutieren soll. Das ist, also deine Frage gibt mir Gelegenheit, da eine Bemerkung dazu zu machen, dass Logik und Mathematik Tautologien sind, ist etwas, was der Wittgenstein im Traktat gesagt hat, was eine große Wirksamkeit entwickelt hat auch. Also die handfesteste Bemerkung diesbezüglich ist die, dass an der Stelle kann man es sozusagen auch gut sagen, dass der Wittgenstein sagt, eine Behauptung wie es regnet, unterliegt dem empiristischen Sinnkriterium, nämlich man muss einfach rausschauen. Ich kann nicht die Augen schließen, die Ohren zustopfen und sagen, es regnet und glauben, dass ich damit eine Wahrheit gesagt habe, wenn ich ausschließe. Also das geht sozusagen geht so nicht. Ich muss um diesen Satz gerechtfertigterweise behaupten zu können, muss ich rechnen damit, dass ich Sinneseindrücke habe, die diesen Satz bestätigen oder nicht. Und der Hinweis von Wittgenstein ist jetzt der, ein Satz wie es regnet oder es regnet nicht, ist kein Satz, der wahr ist in Abhängigkeit auf die Sinnesbestätigung. Der ist nur mehr abhängig von den Regeln des Oder. Also zum Beispiel, wenn ich als Regel des Oder nehme, zwei Sätze, die mit Oder verbunden sind, können dann behauptet werden, wenn mindestens einer von ihnen wahr ist. Das wäre zum Beispiel das wäre die klassische Oder-Regel in der wahrheitsfunktionalen Logik. Und wenn das so ist, dann beurteile ich, es regnet oder es regnet nicht, als eine sozusagen logische Wahrheit. Und was heißt jetzt logische Wahrheit? Logische Wahrheit heißt, das ist unter allen Umständen wahr, aufgrund des Sinnes, den ich dem Oder verliehen habe. Und die nächste, und da sagt man, das ist eine Tautologie. Kann man mit den Wahrheitstafeln schön nachrechnen. Das war der Hinweis von dir. Das ist für meine Zwecke und für die gegenwärtige Wissenschaftstheorie-Debatte eigentlich nicht mehr ausreichend und darum habe ich es vermieden, aber ich komme sozusagen jetzt durch deine Frage wieder drauf.
Ja? Da muss man, im Deutschen sieht man das ja nicht so, da muss man das ausschließende Oder verwenden.
Richtig.
Beim Lateinischen das Welt, das würde nicht genügen. Oder und uns heißt nicht.
Das ist richtig, darum habe ich gesagt, darum habe ich genau gesagt, es hängt an den Regeln, die ich für den Gebrauch des Oder festlege. Und die Regeln, die ich für den Gebrauch des Oder festlege, in der wahrheitsfunktionalen einfachen Logik, sind die, diese Art von Verbindung, die vielleicht ein bisschen missverständlich als Oder bezeichnet wird, sagen wir diese Art von Verbindung O, die mit einem Zeichen sozusagen notiert wird, diese Art von Verbindung charakterisiere ich dadurch, dass sie zwei Sätze, die jeweils Wahrheitswerte haben, dann zu einem ebenfalls wahren Satz verbindet, wenn mindestens einer von ihnen wahr ist. Das ist eine Festlegung, die mache ich, bevor ich auf das Wetter schaue, bevor ich irgendwo hinschaue, die mache ich sozusagen als eine formale Festlegung. Und wenn ich jetzt einen Satz habe, dessen Wahrheitswert nur an dieser formalen Festlegung liegt, dann spreche ich von einem logischen Satz. Gut, kurze Bemerkung, das wäre ein sehr wertvolles und wichtiges Thema, dem ich nicht ganz folgen kann. Was ist, seit Wittgenstein da von Tautologien gesprochen hat, in der Wissenschaftstheorie der Logik und Mathematik weiter passiert? Die kurze Antwort darauf ist genau Tarski. Genau Tarski und die Modelltheorie ist passiert, denn wenn Sie sich zurückerinnern, Sie können sich dann unter diesem Aspekt nochmal anschauen, in der Tarskis Welt, diese Sache zu sagen, in Tarskis Welt geht es nicht einfach darum, dass man empirische Aussagen oder Tautologien formuliert, sondern man hat eine Sprache und man hat eine Denkwelt. Und man interpretiert Aussagen der Sprache hinsichtlich einer konstruierten Modellwelt und man kann jetzt im Hinblick auf konstruierte Modellwelten untersuchen, welche Sätze sind in diesen konstruierten Modellwelten wahr oder falsch und welche Sätze sind bezogen auf diese konstruierten Modellwelten, Tautologien, und diese sind, das sind jetzt nicht die allgemeinen Tautologien, sondern das sind Tautologien bezüglich einer Sprachinterpretation, nämlich gesetzt diese Welt, gibt es Sätze, die gegeben bestimmte Logikvorgaben immer wahrer geben, und das sind dann die sprach- und modellbezogenen Tautologien. Wenn man da Tautologie sagen möchte dazu. Nicht? Ein Satz, der in allen möglichen Interpretationen unter diesen Rahmenvoraussetzungen immer als wahr errechnet wird, ist eine relativ auf dieses Framework definierte Tautologie. So könnte man sagen.
Eine Frage, und zwar könnte ich unter Zuhilfenahme von Daskes Formalismus jetzt, wenn ich die drei Sätze betrachte, das Sein ist, das Nichts nichtet und A ist gleich A. Da würde ich sagen, diese drei Sätze haben im Sinne des Formalismus genau die gleiche Gestalt. Ich müsste sie entweder alle drei verwerfen oder alle drei wenn ich alle drei verwerfe, habe ich ein Problem, und wenn ich nur das Nichts nichtet verwerfe, scheint mir das nicht möglich zu sein.
Die Frage ist mir zu schwer an der Stelle. Da müsste ich mal, die erste Reaktion ist die, ich glaube nicht, dass das dieselbe Struktur ist, da muss ich mal überhaupt herausfinden, welche Struktur diese Sätze haben, und A ist gleich A hat nicht dieselbe Struktur wie das Sein ist.
Aber weil das Ist und das Nichts nicht, ist das nicht genau symmetrisch?
Das
ist für mich das, warum das ergibt sich als logischer Zwang fast, dass man beim Nichts sagen muss, es nicht, genauso wie man sagt, beim
also,
Sein,
es ist. Ich würde mal so sagen, ich halte das für ein sehr interessantes Gedankenexperiment und werde mir, ich werde es zum Anlass nehmen, mir ein bisschen was drüber nachzudenken, weil da tatsächlich, sagen wir mal, auch zentrale Streitpunkte zwischen formaler Logik und traditioneller Logik eine Rolle spielen, und wir bei Hegel, auf den ich noch zu sprechen kommen werde, das eigentlich ganz gut brauchen können. Ich würde aber lieber nicht gerne direkt darauf antworten, sondern mir das noch ein bisschen zurechtlegen, weil das vielleicht sagen wir, bestimmte konfuse Tendenzen zur Konfusion leichter dadurch zurückgehalten werden können, dass man sich vorher überlegt. Einen Satz sage ich noch insofern, als Sie sind mit Ihrer Frage, also man könnte so sagen, wenn ich aus der Tradition des Wiener Kreises komme und mit einem empiristischen Sinnkriterium operiere, dann wäre es ein leichtes, darauf zu antworten, dass man sagt, das Sein ist und das Nichts nicht ist. Nichtet sind genau Beispiele für die Art von Sätzen, die niemals in ihrem Leben einen Wahrheitswert kriegen werden, weil das kann man nicht sehen, das gibt es nicht. Ja? A ist gleich A kann man auch nicht sehen, und insofern fallen sie raus, und insofern werfen wir sie auf die Seite der Metaphysik, und das interessiert uns nicht. Das, was ich gesagt habe, dass es kein Wahrheitskriterium gibt, erschwert mir meinen Job insofern, und da haben Sie völlig recht, diese Frage zu stellen, erschwert mir meinen Job, weil ich jetzt Gedanken mir darüber machen muss, unter welchen Umständen könnte ich diesen Rahmen, den der Tarski vorschlägt, auch auf diese Sätze anwenden. Wie gehe ich damit um? erste Antwort, die ich dabei finden muss, ist, wie schaut überhaupt die logische Struktur dieser Sätze aus? Weil wenn ich sage, der Tisch ist rot, hat das eine gewisse Struktur, die ich verwenden kann, um Aussagen darüber zu machen, unter welchen Umständen der Tisch wahr sein kann. Im Falle von A ist gleich A oder das Sein ist, ist das noch nicht so garantiert. Das heißt, der erste Blick, den ich machen muss, ist zu schauen, was ist überhaupt die Struktur dieser Sätze. Und dann muss ich mir dann tatsächlich Gedanken machen, werde ich mir mal überlegen, was kann ich dann dazu sagen, wenn der damit recht hat, dass es nicht das eine Wahrheitskriterium gibt, dann stehe ich vor der Frage, na, kann ich vielleicht Kriterien angeben, nach denen der Heidegger recht hat damit. Aber das, wenn es in Recht ist, verschieben wir ein bisschen. Gut, das waren jetzt alles Vorbemerkungen zu dem nächsten Satz, die Begründung. Die Begründung, warum es kein Wahrheitskriterium geben kann. Die Begründung ist, dass wir den Sinn eines Satzes bestimmen, indem wir die Bedingungen festlegen, unter denen er wahr ist, sodass wir nicht zuerst den Sinn des Satzes kennen und danach ein Kriterium anwenden können, um zu entscheiden, unter welchen Bedingungen er wahr ist. Das ist nun eine Bombe. Das ist eine Bombe, die unter die bisher von uns praktizierten Überlegungen legt. Warum? Wenn wir nämlich mit dem, und gehen wir jetzt vom empiristischen Sinnkriterium aus, wenn wir an die Sache so herangehen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt diese Liste, unter welchen Umständen wir den Satz als wahr behaupten können. Und wenn etwas in dieser Liste zutrifft, dann ist der Satz wahr. Dann unterwandert der damit das insofern, als er sagt, um ein solches Verfahren durchführen zu können, muss man schon wissen, was der Inhalt des Satzes ist, der auf diese Art und Weise geprüft wird. Man muss schon wissen, was man darunter zu verstehen hat, dass der Tisch rot ist. Also was rot heißt und was Tisch heißt und was es heißt, dass gesagt wird, der Tisch ist rot. Das muss man schon alles verstanden haben. Und dann kann man auf der Liste nachschauen und kann sagen, wenn hier ein Satz des folgenden Inhaltes zu beurteilen ist, des Inhaltes nämlich, dass ein Prädikat, das ein Wahrnehmungsprädikat ist, ein Farbeindrucksprädikat, ausgesagt wird von einem Erfahrungsgegenstand ergibt sich, dass die Wahrnehmungsüberprüfung zeigt, dass dieser Erfahrungsgegenstand dieses Farbprädikat auch tatsächlich trägt, dann kann ich den entsprechenden Satz bejahen. Aber damit ich das alles sagen kann, muss ich jetzt erst einmal wissen, was der Satz sagt. Um überprüfen zu können, nach bestimmten Kriterien, muss ich als erstes mal wissen, was der Satz sagt. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz, sagt er damit, weil was habe ich denn zur Verfügung, um beschreiben zu können, was der Inhalt von Sätzen ist. Was ist denn der Inhalt des Satzes, der Tisch ist rot? Der Inhalt des Satzes, der Tisch ist rot, darauf weist damit hin, ist, wann verstehe ich denn den Inhalt dieses Satzes? Worin besteht der Inhalt dieses Satzes? Der Inhalt dieses Satzes besteht darin, dass ich behaupten kann, dass der Tisch rot ist. Dass die Wahrheit des Satzes zustimmen zu können, behaupten zu können, dass der Tisch rot ist, bestimmt den Inhalt des Satzes, der Tisch ist rot. Das kommt direkt aus dem Wittgenstein-Traktatus, wo der Wittgenstein sagt, der Sinn eines Satzes besteht darin, dass die wie die Umstände sind, wenn er behauptet werden kann, wenn er wahr ist. Ich muss wissen, unter welchen Umständen der Satz wahr und falsch ist. Und wenn ich weiß, unter welchen Umständen der Satz wahr und falsch ist, dann weiß ich, was er sagt. Ich kann sozusagen nicht ohne einen Bezug auf die Umstände, wenn ich konfrontiert bin mit einem Sprachausdruck, den Inhalt dieses Sprachausdrucks sagen. Weil ich könnte den Satz, der Tisch ist rot, mit vielen verschiedenen Inhalten versehen. Leute könnten den Satz, der Tisch ist rot, mit dem Inhalt versehen, die Sonne geht auf. Also der Inhalt, das, was gesagt wird durch diesen Satz, ist nicht dadurch festgelegt, dass ich mir was vorstelle dabei oder dass ich eine bestimmte Assoziation habe. Das wäre quasi der internalistische Kurzschluss. Der Inhalt des Satzes, der Tisch ist rot, wird dadurch bestimmt, dass wir sagen können, unter welchen Umständen dieser Satz wahr ist. Und wenn wir uns jetzt streiten darüber, dass der eine sagt, der Tisch ist rot, wenn dieser Gegenstand hier diese Farbe hat, und der andere sagt, dieser Satz, der Tisch ist rot, ist dann wahr, wenn gerade die Sonne aufgeht, dann wird dieser Streit entweder überhaupt nicht zu führen sein, weil man sagt, der eine Satz hat zwei verschiedene Sinne und diese beiden Sinne haben nichts miteinander zu tun. Das heißt, da gibt es überhaupt keinen Streit. Das heißt aber, dass jeder mehr oder weniger behaupten kann, was er will, womit sich mit diesem Satz, jeder kann das seine behaupten, wobei sich an dieser Stelle dann aber die Rede von der Behauptung aufhört, weil das sind dann zwei Behauptungen über ganz verschiedene Geschichten, die widersprechen sich dann gar nicht mehr, die haben nichts miteinander zu tun. Oder aber die Leute, die darüber streiten, einigen sich darauf, dass der Satz wahr ist, wenn dass der Satz diesen und diesen Sinn hat, wenn diese und diese Bedingungen bestehen, nämlich die Bedingungen der Wahrheit. Das ist, darum habe ich den Seitenblick auf den Wittgenstein jetzt hier gemacht, das ist also das, was diese Zirkelbedingung ist. Den Sinn eines Satzes legen die Bedingungen fest, unter denen er wahr ist, und darum kann man nicht zuerst den Sinn kennen und dann das Kriterium anwenden. Auf eine irgendwie noch elegantere Art und Weise hat, also das ist schon relativ elegant, auf eine sozusagen kondensierte und strategisch zugespitzte Art und Weise hat der Wittgenstein das formuliert in den 30er Jahren schon. Also das ist der Beginn des Big TypeScripts, das ist der Beginn dessen, was er, nachdem er wieder zu philosophieren angefangen hat, dann als erste große Kompilation seiner Gedanken ab 1929 vorgelegt hat. Über das habe ich ein bisschen gesprochen in meinen früheren Wittgenstein-Vorlesungen. Hier wird es jetzt noch einmal eingebettet und in seiner Bedeutung wichtig. Das kann man sich sozusagen vorstellen, so beginnt das Big TypeScript, also es ist strategisch zentral platziert. Kann man denn etwas anderes als einen Satz verstehen? Oder ist es erst ein Satz, wenn man es versteht? Also kann man etwas anders als Satz verstehen? Das ist jetzt, das klingt fast wie ein Gedicht, ne? Also das hat eine ganz präzise Sprachlogik hier drinnen. Gehen wir das mal durch. Das Verstehen, von dem hier die Rede ist, ist der Sinn. Also das Etwas ist das Zeichen, von dem wir hier ausgehen. Und dieses Etwas, dieses Zeichen, soll verstanden werden und das heißt, es soll betrachtet werden als etwas Sinnhaftes. Was jetzt das Sinnhafte ist, darüber habe ich auch relativ viel gesprochen. Der wichtige Punkt ist aber, muss ich hier auch weglassen, aber der wichtige Punkt ist jetzt, unter welchem Mantel wird etwas, das ein Zeichen ist, zum Träger von Sinn.